Und ich möchte heute eine Predigt halten über einen sehr speziellen Bibeltext aus Matthäus 1, 1 bis 16. Wer die Bibel zur Hand hat, ist herzlich eingeladen, mit mir mitzulesen. Aus Matthäus 1, ab Vers 1. Da steht: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Zerach mit der Tamar. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abiud, Abiud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das Evangelium von Jesus Christus beginnt mit den Worten: Es war einmal. Nein, natürlich nicht. Mit es war einmal beginnen Mythen, Legenden, Märchen. Vielleicht wunderbare Geschichten. Geschichten, die uns eine wunderbare Moral mitgeben könnten. Wie? Schau mal diese wunderbare Geschichte und so sollst du jetzt leben. Aber das Evangelium von Jesus Christus beginnt mit einem Stammbaum mit 42 Namen. Und das zeigt uns, dass was danach kommt, ist wirklich passiert. Es ist die Geschichte von Jesus Christus. Das Evangelium heißt gute Botschaft. Es ist kein guter Ratschlag. Oder ein Märchen kann uns einen guten Ratschlag mitgeben und kann mir sagen, schau mal, so sollst du jetzt leben. Aber das Evangelium sagt mir, da hat jemand anderes gelebt. Und vielleicht kannst du entsprechend darauf reagieren. Das Evangelium ist kein guter Ratschlag, es ist eine gute Botschaft. Diesen Unterschied halte ich für absolut entscheidend. Ja, ich sehe hier das größte Missverständnis, ja, den größten Knackpunkt des christlichen Glaubens, dass viele Menschen den Eindruck haben, ich muss einfach gut leben und dann komme ich in den Himmel. Ich frage oft Menschen so: Ja, warum denkst du, oder was denkst du, warum sollte Gott dich mal in den Himmel hineinlassen? Die meisten sagen mir, ja, ich habe mir Mühe gegeben im Leben, ich habe mich angestrengt so. War vor schon einige Zeit her, wir waren noch im alten Gebäude als FEG Aarau, da hat im untersten Stock, also im Erdgeschoss, hat sich ein Bestatter eingemietet. Müsst ihr euch das so vorstellen, da ist der Bestatter, mit den Särgen so hinter den Türen. Und dann im ersten, zweiten und dritten Stock waren wir als Gemeinde mit Kinderräumen, Cafeteria und Saal. Und das war noch interessant so. Wir haben uns dann einander vorgestellt, so als Angestellte sind wir mal vorbeigegangen bei diesem Bestatter, war noch erstaunt, war noch ein sehr junger Bestatter, so um die 40. Und er war wahrscheinlich erstaunt, das waren noch sehr junge Pfarrer, so um die 30, so, die da vor ihm standen. Und wir haben ihm dann so unsere Räume gezeigt. Und ich habe ihm auch erklärt, was wir so machen und so. Und er sagt mir dann: Ich bin auch ein guter Christ. Und ich ihn gefragt: Ja, wie kommst du darauf so? Er hat mir gesagt: Ja, weißt du, wir feiern auch Ostern und Weihnachten. Und hat mir noch ein paar weitere Dinge gesagt, was er so Gutes tut. Und gemerkt, genau so denken viele Menschen. Ich tue Gutes und dann wird es dann schon irgendwie reichen, um in den Himmel zu kommen. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn Menschen Gutes tun, vor allem mir gegenüber. Also ich finde das super. Aber das bringt uns nicht in den Himmel. Oft hört man heute bei jüngeren Menschen so, bei den Jungen, ja, Karma, war gerade im IG-Weekend vorgestern und gestern bis abends spät mit den Jungen. Ja, Karma, Karma, das ist ein uraltes Wort, aber heute meint man damit, ja, du hast es verdient, oder? Du bekommst, was du verdienst. So. Das ist so dieser Gedanke. Und das Evangelium ist radikal anders als alle Religionen und Denksysteme dieser Welt. Immer wird mir heute gesagt, in allen Religionen und Denksystemen dieser Welt, tue das und das und das und mach das nicht und das nicht und das nicht und dann wirst du. Oder? Geh den achtfachen Pfad, halte die 5 Pflichten, beachte die 613 Geh- und Verbote, gehe beichten, zünde ein Kerzlein an oder heute wird mir auch gesagt, lebe vegan, flieg nicht so oft, fahre ja keinen Diesel. Ja, wird mir heute vieles gesagt so. Und immer geht es darum, wenn du das tust und das und das und das nicht tust, dann bekommst du das Heil, die Rettung. Je nachdem ist dieses Heil mehr im Jenseits oder Diesseits verortet. Ich sage es mal vereinfacht. Bei den Religionen geht es darum, dass ich nach dem Tod ein glückliches Leben habe. Und in den Denksystemen dieser Welt geht es darum, dass ich vor dem Tod ein glückliches Leben habe. Aber unsere Gesellschaft ist hochmoralisch. Hochmoralisch. Wir haben manchmal das Gefühl, es ist ein Moralzerfall. Ich sage, unsere Gesellschaft ist dennoch hochmoralisch. Da muss man die ganze Zeit, oder? Und wenn man es nicht macht, heute bei uns zum Beispiel, ist so, du musst so leben, sonst wirst du aus der Gesellschaft wie entfernt. Ich möchte nicht aufs Thema Corona zu sprechen kommen, das könnte ja spalterisch wirken, so, oder? Aber nur ein Beispiel aus meiner Beobachtung. Vor einem guten Jahr, als die Maskenpflicht eingeführt wurde im ÖV, hat der Blick den Auftrag gegeben, macht Fotos der Maskensünder. Ja, hochmoralisch, oder? Und so weiter. Wir sehen, diese Begriffe sind heute noch da und wir müssen genau so leben. Sonst werden wir wie aus der Gesellschaft verbannt oder wie auch immer. Und jetzt kommt das Evangelium und sagt mir, es ist alles nur Gnade. Gnade. Was ist denn Gnade? Vor bald einem Jahr kam mein Sohn Ben kam zu mir ins Büro. Und er war damals 5 noch, bald schon 6, Vorschulkind, 2. Kindergarten. Und er hat sich so selbst das Lesen beigebracht, so ein bisschen so buchstabieren und Wörter lesen. Und dann sieht er auf einem Buch bei mir im Gestell, so mit Großbuchstaben, Gnade. Papi, was heißt Gnade? Ja, wie erkläre ich jetzt dieses Wort meinem Vorschulkind? So. Ich dachte, gut, also Ben, stell dir mal vor, du machst ein Seich. Irgendetwas, was du nicht tun sollst. Das kann er sich sehr gut vorstellen. Also wirklich, da hat er kein Problem, ein Beispiel zu finden. Wir haben uns dann geeinigt, dass er seine Schwester schlägt, die jüngere Schwester. Und dann habe ich gesagt, und was bekommst du, wenn du das tust? Und er weiß es genau, dann hat er Strafe verdient. Und wir haben uns dann geeinigt darauf, dass er vielleicht dann harmloserweise ins Zimmer muss. So. Okay, Ben, du musst ins Zimmer, du hast diese Strafe verdient. Und wenn ich jetzt sage, Ben, du musst nicht ins Zimmer, du bekommst keine Strafe, dann bin ich gnädig. Das ist Gnade. Ja, noch viel mehr, Ben. Wenn du deine Schwester schlägst, eigentlich ins Zimmer müsstest, sag, du musst nicht ins Zimmer, stattdessen gebe ich dir eine Glasse. Dann ist das Gnade. Sagt mein Papi, kannst du ein bisschen mehr Gnade machen? Ja, jedes Kind kann Gnade verstehen. Oder Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern ich bekomme, was ich mir nicht verdienen könnte. Warum? Weil ein anderer bekommen hat, was er nicht verdient hat. Dort ist das Kreuz. Ein anderer hat bekommen, was er nicht verdient hat. Und nicht bekommen, was er verdient hätte. Jesus Christus, das ist das Evangelium. Jesus Christus hat an meiner Stelle das perfekte, gerechte, heilige, sündlose Leben gelebt, das ich eigentlich leben müsste, um vor Gott bestehen zu können. Ja, noch viel mehr. Jesus ist für mich gestorben, weil ich eben nicht so leben kann, wie ich leben müsste, um vor Gott bestehen zu können. Also Jesus lebte für mich und er starb für mich. Das ist das Evangelium und das ist die Gnade. Diese Gnade hat natürlich erhebliche Folgen auf mein Leben, das ist ganz klar. Aber zunächst einmal muss ich als Mensch begreifen, nichts, was ich tue, bringt mich in den Himmel. Nur was Jesus für mich getan hat. Das ist das Evangelium. So, jetzt habe ich euch schon mal viel gesagt, was nicht im Bibeltext steht. Schauen wir mal, was hier steht. Es steht hier, wie gesagt, ein Stammbaum mit 42 Vorfahren von Jesus, die erwähnt werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon eine Biografie geschrieben hat. Autobiografie. Oder wer das mal noch machen möchte. Und wer da die Idee hat, ich beginne mal mit 42 meiner Vorfahren, würden wir wahrscheinlich nicht machen. Weil wir leben in einer sehr individualisierten Zeit und Gesellschaft. So, da ist nicht so entscheidend, wer meine Vorfahren waren, außer es ist vielleicht irgendein absolut berühmter Bundesrat noch oder Tennisspieler oder was auch immer, den ich unbedingt erwähnen möchte. Aber sonst erwähne ich eher so in meinem Leben so meine Berufserfahrungen, die ich gemacht habe. Meine Titel natürlich sind ganz wichtig. Fähigkeitszeugnisse vielleicht, Leistungen, was auch immer. Das ist das, was wir heute erwähnen. Nun hat aber Matthäus als Jude für die Juden geschrieben. Und die Juden, die waren sehr viel mehr familienorientiert, gemeinschaftsorientiert. Da war die Familie ganz wichtig. Bei uns ist das nicht so wichtig wie damals in solchen Kulturen. Ich habe mir überlegt, wie würde wohl Matthäus, wenn er ein Schweizer wäre, für die Schweizer das Evangelium beginnen. Ich stelle mir das so vor, dass er vielleicht so schreiben würde, das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des menschgewordenen Gottes. Bereits mit 12 Jahren wusste er mehr als die Akademiker seiner Zeit. Mit 30 Jahren hat er über 10.000 Follower. Und er hat innerhalb von nur 3 Jahren hat er über 30 historisch dokumentierte Wunder getan. Unter anderem hat er 3 Menschen vom Tod auferweckt. Ja, und als er selbst gestorben ist, ist er gerade wieder auferstanden und er lebt heute noch. Vielleicht wäre das so ein Start in ein Schweizer, ein Evangelium für Schweizer. So sehr viel mehr individualistisch so. Aber die Zeit damals, die war wie gesagt sehr viel stärker gemeinschafts- und familienorientiert. Und da hat ja der Stammbaum so die Funktion, allen zu sagen, das bin ich. Schau mal, das hier, das bin ich. Meine Familie, das bin ich. Heute kommt es ja vielleicht manchmal vor, dass man den Lebenslauf ein bisschen frisiert so. Vielleicht noch einen Titel mehr dazu, Doktortitel. Vielleicht noch irgendeine Berufserfahrung, die man weglässt. So, Praktikum brauche ich nicht, so ein bisschen frisieren, so eine Leistung erfinden. Damals hat man ohne Witz Lebensläufe, also Stammbäume frisiert. Man hat einfach ein paar Leute aus dem Stammbaum weggelassen, mit denen man nicht verwandt sein wollte. Herodes der Große zum Beispiel. Einfach ein paar Leute weg. Damit die Menschen nicht sagen konnten, ach so einer ist das. Weil der Stammbaum sagt, das bin ich, so einer ist das. Und jetzt wollen wir schauen, was ist denn das für einer? Der Jesus. Wer ist Jesus? Was sagt uns der Stammbaum über Jesus? Und wir sehen, wenn wir diesen Stammbaum betrachten, dass dieser Stammbaum schockierend anders ist wie alle Stammbäume, die man sonst kennt aus dieser Zeit. In diesem Stammbaum beispielsweise werden 5 Frauen erwähnt. Das ist schockierend. Ja klar, für uns ist es auch schockierend, dass nur 5 Frauen erwähnt werden. Aber es werden hier Frauen erwähnt. Das war damals eine Schande, wenn Frauen erwähnt wurden. Warum? Weil man Frauen nur erwähnt hat, wenn es keine Männer mehr gab. Wenn es Gott wie zugelassen hat, dass der Name der Familie wie ausgelöscht wird. Dann erscheinen im Buch Chronik beispielsweise auch mal Frauen. Sonst nicht. Das ist eine Schande. Schambehaftet. Hier werden 5 Frauen erwähnt. Ich mache ein kurzes Quiz mit euch. Wer kann mir noch einen Namen dieser 5 Frauen sagen? Gerade innerrufen. Rahab, Ruth, Tamar, Maria, Bathsheba. Wow, das ging sehr schnell. Super, ist sie super. 5 Frauen, ihr habt sie sofort mit Namen erwähnen können. Diese 5 Frauen Von denen waren 3 Frauen Ausländerinnen, 2 Kanaaniterinnen und 1 Moabiterin. Nun, wer ein bisschen die israelische Geschichte kennt, weiß, mit diesen Menschen wollte man nicht verwandt sein. Also das waren wirklich, also heute würde man sagen, so politisch unkorrekt, die hatten die falsche Rasse. Denen wollte man nicht verwandt sein. Vielleicht kennt ihr auch so dieses Gefühl so in euch, gegenüber gewissen Nationalitäten oder Kulturen, wo man denkt, ja, ich will ja nicht rassistisch sein, aber, also wenn mein Sohn oder meine Tochter mal so jemanden nach Hause bringt, dann würde ich schon ein bisschen leer schlucken und denken, okay, lieber nicht, aber ich bin ja nicht rassistisch, oder? Ich mache jetzt auch keine Beispiele, denn das wäre rassistisch so. Aber es gibt so vielleicht so das Gefühl, dieses Gefühl hatte man damals, mit Moabiter und Kanaaniter wollte man nicht verwandt sein. Falsche Rasse. Und genau aus so einer Familie kommt der Messias. Aus einer Familie, in der Ausländer erwähnt werden. Diese Frauen, die stehen auch für die peinlichsten und unmoralischsten Vorkommnisse in der Geschichte Israels. Da steht zum Beispiel, Juda zeugte Perez und Zerach mit der Tamar. Wer war Tamar? Die Schwiegertochter von Juda. Die Schwiegertochter, das ist Inzucht. Und jetzt steht da, erzeugte Perez und Zerach. Wahrscheinlich ist noch kaum jemandem aufgefallen, dass hier Zerach erwähnt wird. Obwohl Jesus mit dem gar nicht in direkter Linie verwandt war. Zerach ist einer von 2 Namen, mit denen Jesus nicht direkt verwandt war. Es war ein Ur-Ur-Ur-Großonkel, von denen gibt es ja noch viele, viele mehr. Warum erwähnt Matthäus diesen Zerach? Um allen zu zeigen, so eine ist das gewesen, dieser Juda. Aus so einer Familie kommt der Messias, in der Unzucht, Inzucht, Inzest geschehen ist. Oder dann steht da, Rahab war eine Prostituierte. Und dann steht, David zeugte Salomo mit Bathseba. Nein, es steht nicht Bathseba. Es steht, er zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Wir denken immer gerade sofort an Bathseba, was ja richtig ist. Aber Bathseba steht gar nicht im Bibeltext. Es steht Frau des Uria. Uria war einer der 30 Helden. David hat ihm sein Leben verdankt. Dieser Held war im Krieg. David sah diese wunderbare Bathseba baden, hat sie zu sich geholt, hat Ehebruch begangen, es entstand ein Kind, dann wollte er es vertuschen und dann schickte er Uria in den Krieg, ließ ihn umbringen an der Front vorne, absichtlich, es sind auch noch weitere Männer dabei gestorben. David, ein Ehebrecher und Mörder. Aus so einer Familie kommt der Messias. Warum nennt Matthäus diese Frauen? Um uns zu zeigen, der Messias kommt aus einer Familie, da werden Frauen erwähnt. Der Messias kommt aus einer Familie, da werden Ausländer erwähnt. Der Messias kommt aus einer Familie von Ehebrechern, von Sündern. Das müssen wir etwas beachten. Damals gab es ja den Tempel in Jerusalem. Der hatte so verschiedene Vorhöfe und Innenhöfe und Heiligtum und Allerheiligstes und so. Und irgendwo gab es so wie ein Schild. Auf diesem Schild stand, es ist bei Todesstrafe verboten, diese Linie zu übertreten für Frauen, Ausländer und Gesetzlose. Denn genau diese Menschen durften nicht hineinkommen. Das war für alle klar. Diese Menschen, die kommen nicht hinein. Hier, die gehören nicht dazu. Frauen, Ausländer und Gesetzlose. Und wisst ihr, ein frommer Jude hat zur Zeit Jesu 3-mal täglich gebetet. Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide, kein Unwissender und keine Frau bin. Soll ich das mal vorstellen? Danke Gott, bin ich nicht so wie der und bin ich nicht so gesetzlos, kein Ausländer, keine Frau, danke. Ha. Und jetzt kommt das Evangelium und sagt, es ist genau anders, wie wir Menschen denken. Nicht diejenigen kommen hinein in die Familie Gottes, die wir vielleicht denken würden, sondern wer hineinkommt, kommt das nur durch Gnade. Bei Jesus zählt nicht, was für einen Stammbaum ich habe oder übertragen auf uns. Bei Jesus zählt nicht, welchen Lebenslauf ich vorweisen kann. welche Leistungen ich habe, welche Berufserfahrung, welchen Titel. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, wer bin ich schon? Wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Das nicht und das und ich würde doch so gehen und wer bin ich schon? Und dann meine Geschichte, dass ich da verbockt habe. Diese Sünden. Vielleicht etwas, was sie immer noch so wie beschäftigt. So. Das Evangelium sagt mir, ich darf dazugehören. Nicht, weil ich irgendetwas Besonderes bin oder geleistet habe, sondern weil Jesus Christus mir Gnade erweisen möchte. Jemand schrieb zu Matthäus 1, ein Ausleger, er schrieb, Matthäus 1 ist das große zeugte Kapitel, weil ein jeder Gezeugte ein Zeuge der Gnade Gottes werden kann. Sag's noch einmal. Matthäus 1 ist das große zeugte Kapitel, das uns zeigt, dass jeder Gezeugte ein Zeuge der Gnade Gottes werden kann. Bei Jesus ist nicht so, dass die Guten hinein dürfen und die Bösen müssen draußen bleiben. Nein, jeder, der drinnen ist, hat dies allein der Gnade Gottes zu verdanken. Vor einiger Zeit, ich war an einer Schulung mit Pastoren und so, und dann am Mittag hat der Pastor, der uns eingeladen hat, dann nach dem Mittagessen die Küchencrew nach vorne gerufen, wie man das so macht, haben wir applaudiert und gedankt für das feine Mittagessen. Und dann sagt dieser uns einladende Pastor, der da, oder der Küche mitgeholfen hat, er war vor 5 Jahren Satanist. Heute kocht er für Pastoren. Das ist für mich so ein Bild für Gnade. Egal wie meine Vergangenheit aussieht, ich darf zur Familie Gottes gehören. Dieser Stammbaum von Jesus, der endet dann auch mit Jesus, der da heißt Christus. Aber eigentlich geht dieser Stammbaum noch weiter, bis heute. Denn jeder, der seine Sünden Jesus bekennt und Jesus im Glauben als seinen Herrn annimmt, darf zur Familie von Jesus gehören. Jeder von uns darf zu dieser Familie gehören. Es ist ja so, dass unsere Familiengeschichte, unsere Familienprägung doch sehr entscheidend ist für unser Leben. Ich stelle das immer wieder fest, wie unsere Geschichte uns prägt, unsere Familie uns prägt, vor allem in der Seelsorge. Ich denke an eine Frau über 30, sagt, Matthias, ich möchte auch gerne jeden Tag in der Bibel lesen, ich schaffe das irgendwie nicht. Sagt, gut, treffen wir uns mal, tauschen aus. Aber wir haben schnell festgestellt, in ihrem Leben gibt es keine Gewohnheit, also wirklich keine. Nicht mal jeden Tag Zähne putzen hat sie geschafft. Keine Gewohnheit. Habe ich gesagt, aber wie war denn das in deiner Kindheit so? Deine Eltern? Sie haben mir gesagt, meine Eltern hatten auch keine Gewohnheiten oder haben immer noch keine, kein festes Einkommen, immer so ein bisschen von Jahrmarkt zum Jahrmarkt und so. Ich habe gemerkt, das ist so prägend so. Also ich denke an eine andere Frau, die hat als Kind keine Liebe von den Eltern erhalten, ist heute sehr unnahbar. Ein Nachbarsjunge von uns mit 10 hat er schon ein Päckchen Zigaretten geraucht, jeden Tag. Mit 10. Die Eltern waren unglaublich starke Kettenraucher und er begann dann auch ganz früh zu rauchen, weil er, naja. Genau, also es ist klar, unsere Genetik, unser Umfeld prägt uns. Sagt heute in der Psychologie, es gibt wie diese 2 Faktoren, die unglaublich prägend sind für uns. Genetik und Umfeld. Unsere Genetik prägt uns unglaublich stark. Meine Körperbau, die Psyche, Erbkrankheiten, Schwachheiten, die Eltern uns wie mitgeben. Es gibt fast keine Woche, wo mir nicht gesagt wird, du Matthias, also der Ben gleicht dir schon. Ich denke dann immer, wow, finde ihn mega herzig, danke fürs Kompliment so. Nein, ich denke dann jeweils auch, also hoffentlich sagt ihr ihm das in 5 bis 10 Jahren nicht mehr, wenn er dann so ein Teenager ist. Nicht, ob er dann immer hören möchte, du Ben, du gleichst dem Vater, du bist wie die Vater. Eigentlich nicht so das, was ein Teenager hören möchte. Und er kann nämlich nichts dafür. Er hat diese Gene mitbekommen. Wir alle haben Gene erhalten von unseren Eltern. Sehr prägend. Dann auch unser Umfeld. Die Schule, die wir besucht haben. Den Beruf, den wir erlernt haben. Auch die Gesellschaft, in der wir leben. Besondere Situationen, die wir erlebt haben. Vielleicht bist du heute da und denkst, dieses Ereignis hat mich in meinem Leben so sehr geprägt wie kaum sonst etwas. Das war wie so ein Wechsel, ein Schicksalsschlag. Alles in meinem Leben verändert. Das Umfeld prägt uns, auch die Gemeinde, in der wir sind. Die Kultur, die hier herrscht, wie man miteinander umgeht, was hier gelehrt wird. Einfach alles da, das prägt auch. Sehr stark. Aber vor allem prägt auch die eigene Familie, wo man herkommt. Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt ein bisschen länger ins Gespräch kämen, so, und ich würde deine Eltern kennen, falls sie noch leben, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann einmal merken, oh ja, das habe ich irgendwie auch schon mal gehört oder so erfahren, auch von deinen Eltern so. Ich denke, gewisse Ansichten und Verhaltensmuster, die könnte man auch bei deinen Eltern entdecken, eben wenn sie noch leben würden. Und das merken wir ja spätestens dann, wenn wir selbst Kinder haben, oder? Denken wir, und so werde ich nie wie meine Mutter oder wie mein Vater. Und dann, oh, genau so, jetzt habe ich genau so reagiert und dabei wollte ich genau so nie. Wir merken, es ist so prägend, wie wir aufgewachsen sind. Und jetzt kommt die gute Botschaft, die gute Nachricht der Bibel. Deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen. Das ist das Evangelium. Die gute Botschaft. Deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen. Ja, genau. Meine Gene, mein Umfeld sind sehr prägend für mich. Aber eine Prägung ist keine Festlegung. Finde ich ganz wichtig. Eine Prägung ist keine Festlegung. Beispiel, wenn die Eltern rauchen, muss ich deswegen nicht zum Kettenraucher werden. Oder wenn ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo so der Grundsatz herrschte, nicht gemotzt, ist genug gelobt, dann kann ich ausbrechen aus diesem Denken, oder? Und kann vielleicht viel wertschätzenderen Umgang pflegen in meiner neuen Familie. Eine Prägung ist keine Festlegung. Darum möchte ich heute Morgen wie ermutigen, denkt mal ein bisschen über eure Vergangenheit nach. So. Ein bisschen überlegen, wie war das in meiner Kindheit? Was hat mich geprägt? So? Was habe ich mitgenommen? Welche Ereignisse waren da? Was nehme ich mit aus meiner Familiengeschichte? Dann möchte ich ermutigen, zur Veränderung. Denn Veränderung ist möglich. Wenn man sich bewusst wird, welche Prägung man hat, kann man sich für eine neue Prägung entscheiden. Ein Satz, der mich sehr geprägt hat. Vor über 10 Jahren im Studium habe ich mal aufgeschnappt, so den Satz: Wenn du dir deiner Theologie nicht bewusst bist, bist du gezwungen, die erstbeste, womöglich schlechteste Theologie zu übernehmen. Jetzt für das Theologiestudium, theologisch. Jemand sagt auch mal, Theologie ist Biografie. Ich sehe sehr viel Wahres in diesem Satz, aber hoffe immer, dass der nicht ganz immer total stimmt, dass Theologie nicht nur Biografie ist. Aber meine Prägung, auch da. Das kann man jetzt übertragen auf Politik, vielleicht deine politischen Ansichten. So. Ja, woher komme ich? Warum denke ich wohl so, wie ich denke? Und wenn man sich dessen bewusst wird, kann man auch eine neue Prägung bewusst suchen. Und die neue Prägung als Kinder Gottes, die bekommen wir, wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir beten und vor allem, wenn wir in der neuen Familie sind, in der Gemeinde. Das prägt uns. Weißt du, das Evangelium, ich habe es schon gesagt, lautet in diesem Zusammenhang: Deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen. Warum? Weil ich gehöre zu einer neuen Familie. Ich habe eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin gehalten. Ich bin gewollt. Ich bin gesegnet. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine neue Prägung, meine neue Identität, die mich neu prägen soll. Ich denke, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus findet, dann hat er noch viel Denken von, die Bibel sagt eben, von der Welt so. Das braucht vieles, was erneuert werden muss, im Denken, im Fühlen, im Wollen. Diese neue Prägung erhalten wir, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir beten, wir Gemeinschaft pflegen mit anderen Gläubigen und so weiter. Also ermutige ich heute Morgen mal über die Vergangenheit nachzudenken. Aber jetzt möchte ich auch eine Warnung mitgeben. Wenn man über seine Vergangenheit nachdenkt, dann werden einem sehr viele Dinge in den Sinn kommen, da wünschte man sich, es wäre anders gewesen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, meine Familiengeschichte, super, eh? So viel Vernachlässigung. Nie wurde ich, immer nur. Es gibt so viel Schmerzhaftes da. So viel, was einem Mühe macht. Was wie wehtut. Vielleicht irgendein Satz des Vaters. Damals. Du bringst zu nichts. Du bist zu dick. Du, tu nicht so. Das hat das ganze Leben geprägt so. Es gibt auch in meinem Leben so Dinge, die mich sehr geprägt haben. Ich möchte drei Beispiele erwähnen, die vielleicht eher humorvoll sind, denn das wirklich Tiefe, das erzählt man ja nicht so gerne vor allem. Vielleicht so ein Beispiel, ich hatte immer sehr Mühe, in einer sehr kinderreichen Familie aufzuwachsen. Ich hatte drei jüngere Geschwister und ich wurde deshalb in der Schule sehr oft gehänselt auch. Ich weiß heute nicht mehr so genau, warum man vor 25 Jahren so ein Problem hatte, wenn jemand mehr als 2,3 Kinder hat. Was war so, ich habe da die primitivsten Sprüche gehört und ich wusste nicht so ganz genau, wie soll ich damit umgehen. Und jedenfalls hätte ich mir gewünscht, nicht so viele Geschwister zu haben. Dann ich war gut 9, eines Abends, die Eltern sagen uns, Mama ist nochmal schwanger geworden. Ich habe gedacht, nein, 15. Ich hatte so Mühe. Heute habe ich Freude am jüngsten Bruder, studiert auch Theologie an der STH Basel und so, und ich habe Freude, dass es ihn gibt. Aber damals sah ich das ein bisschen anders so. Und ich wurde oft ausgelacht wegen meinem Dialekt. So. Ich bin im Kanton Freiburg aufgewachsen, an der Grenze zum Kanton Bern, also total deutschsprachig so. Und ich wollte ein wunderbares, reines Berndeutsch sprechen. So. Aber meine Eltern waren Thurgauer. Und das geht einfach nicht. Das ging nicht so. Und auch da, ich klar ab und zu Sprüche gehört und so, aber ich heute wohne ich in Aarau. Die Aargauer haben auch nicht so einen richtigen Dialekt, das ist noch angenehm so. Das dürft ihr ihnen aber nicht sagen. Vielleicht hast du auch so Dinge, weil dann denkst du, oh, ich wünschte, es wäre anders. Wie gehen wir damit um? Zum Schluss zwei Dinge, die ich mir mitgeben möchte. Wie gehen wir mit dem um, was wir in unserer Geschichte gerne anders hätten? So. Erstens, wir sollen das, was Gott bewusst zugelassen hat in unserem Leben, mit seiner Hilfe annehmen. Es gibt gewisse Dinge, da kann niemand etwas dafür. Niemand. Es ist einfach so, das hat Gott wie zugelassen. Da kann man nicht sagen, der ist schuld. Und Gott hat wie diesen Schicksalsschlag zugelassen. Diese Genetik, dieses Umfeld, was auch immer. Wir sollen das mit der Hilfe Gottes aus seiner Hand wie annehmen. Und das Zweite, dort wo Menschen an uns schuldig geworden sind, sollen wir mit der Hilfe Gottes ihnen vergeben. Oh, das tönt sehr einfach. Es ist so schwierig, manchmal ein jahrelanger Prozess, den eigenen Eltern zu vergeben, wo sie versagt haben. Und ich bin überzeugt, jeder hat eine Mutter und einen Vater, und sie erlebt hat, da sind Dinge geschehen, die waren nicht gut. Es war nicht perfekt. Da mit der Hilfe von Jesus zu vergeben, gar nicht einfach. Aber wenn ich mit der Hilfe von Jesus annehmen kann, was Gott in meinem Leben zugelassen hat und vergeben kann, wo andere an mir schuldig geworden sind, dann muss meine Vergangenheit meine Zukunft nicht bestimmen. Wenn ich aber nicht annehme, nicht loslasse, nicht vergebe, dann wird meine Vergangenheit meine Zukunft bestimmen. Und zwar nicht zum Guten. Und ich kenne leider zu viele Menschen, die sind wie verbittert. Da ist eine bittere Wurzel gewachsen. Das kann ein Schicksalsschlag sein, bitter gegenüber Gott. Das kann irgendetwas sein, wo man sehr verletzt wurde durch jemanden. Da ist eine bittere Wurzel gewachsen. Und man ist wie verbittert geworden, ungenießbar für die anderen. Und darum, ich möchte heute Morgen auffordern, mit der Hilfe von Jesus anzunehmen und loszulassen, damit die Vergangenheit die Zukunft nicht bestimmen muss. Denk hier an eine Frau, bei ihr kam größte Wut auf, sie schon nur an ihre Familie denken musste, Kontakt total abgebrochen, sehr viel Missbrauch, sehr viel Leid passiert in ihrer Familie. Und dann kam sie zum Glauben an Jesus Christus. Hat Jesus ihre Familiensituation augenblicklich verändert? Nein. Sie hat immer noch sehr Mühe mit ihrer Familie. Dann ist etwas Spannendes passiert. Sie begann plötzlich öffentlich zu danken für die neue Familie, die sie jetzt gefunden hat. Und Jesus hat langsam ihr Herz verändert. Und plötzlich konnte sie wie merken, ich bin ja nicht nur Opfer, ich bin ja auch Täter, Täterin in dieser Situation. Und plötzlich hatte sie langsam die Kraft, ganz langsam, auch für ihre Familie, ihre leibliche Familie zu danken. Jesus kann uns versöhnen mit Menschen, aber auch mit unserer Vergangenheit. Das Evangelium ist kein guter Ratschlag, es ist eine gute Botschaft. Das Evangelium ist schockierend anders. Ich darf dazugehören aus Gnade. Und das Evangelium sagt mir, meine Vergangenheit muss meine Zukunft nicht bestimmen. Ich darf zu einer neuen Familie gehören. Egal, was ich selbst verbockt habe. Egal, was ich erlebt habe. Egal, in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin. Meine Vergangenheit muss meine Zukunft nicht bestimmen. Noch die letzten beiden Dinge. Wenn ich mit der Hilfe von Jesus annehmen kann, was Gott in meinem Leben zugelassen hat, und vergeben kann, wo andere an mir schuldig geworden sind, dann muss meine Vergangenheit meine Zukunft nicht mehr negativ bestimmen. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir. Danke, dass du für mich gelebt hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, Jesus, dass deine Gnade mein Leben total verändern kann. Danke, Jesus, darf ich zu deiner Familie gehören? Dürfen wir zu deiner Familie gehören? Weil du alles dazu beigetragen hast. Und Jesus, ich danke dir, dass meine Vergangenheit meine Zukunft nicht bestimmen muss. Und du weißt um all das Schwere in meinem Leben. Du weißt um all das Schwere, das die Menschen, die mir heute zugehört haben, erlebt haben. In der eigenen Familie oder auch sonst. Und wo Dinge geschehen sind, ist man wie aus der Bahn geworfen worden. Es hat so geprägt. Tut vielleicht immer noch so weh. Oder wo Menschen uns verletzt haben. Und wir ihnen das wie nachtragen. Ich bitte dich, dass du heute, vielleicht auch gerade in dieser Zeit des Abendmahls, diese Versöhnung schenken kannst, dass wir die Versöhnung von dir annehmen können, um dann auch weiterzugeben. Hilf heute Morgen loszulassen, anzunehmen, mit deiner Hilfe. Amen.